Ihr Lieben, ich möchte einen Text lesen aus Matthäus Kapitel 9, die Verse 27 bis 36. 27 bis 36, Matthäus Kapitel 9, 27. Und da heißt es, und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde. Die schrien und sprachen, erbarme dich unser Sohn Davids. Als er aber in das Haus gekommen war, traten die Blinden zu ihm und Jesus spricht zu ihnen, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Sie sagten zu ihm, ja, Herr. Dann rührte er ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet. Und Jesus bedrohte sie und sprach, seht zu, niemand erfahre es. Sie aber gingen hinaus und machten ihn bekannt in jener ganzen Gegend. Als sie aber weggingen, siehe, da brachten sie einen stummen Menschen zu ihm, der besessen war. Und als der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme. Und die Volksmengen wunderten sich und sprachen, niemals wurde so etwas in Israel gesehen. Die Pharisäer aber sagten, er treibt die Dämonen aus durch den Obersten der Dämonen. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihre Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und auch die nachfolgenden Verse gehören dazu. Komm, werde darauf auch ganz kurz etwas eingehen. Ihr Lieben, mir liegt es ganz am Herzen, dass wir sozusagen auch ein Stück weit aus dem, was am vergangenen Sonntag ich gepredigt habe, aus Hebräer 1, 1 bis 4, dieser wunderbare Hymnus über wer Jesus ist, dass wir daraus ein Stück weit fortsetzen und dass aus dem heraus, wer Jesus ist, deutlich wird, mit wem wir es zu tun haben, auch heute, hier und jetzt. Darum wollen wir es praktisch auch heute machen im Gottesdienst, ganz besonders. Ihr Lieben, es ist das eine, dass wir sagen, ja, Jesus, du bist das und das. Und das andere ist, dass wir das erleben, wer er ist. Und ihr Lieben, es ist etwas ganz Kostbares, wenn uns die Augen aufgetan werden, wer Jesus ist. Er wird beschrieben, der Sohn Gottes. Er ist das Wort, das lebendige Wort Gottes, das entscheidende Wort in dieser Welt. Durch niemand anderen hat Gott so geredet wie durch Jesus. Er ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Er ist der Abdruck wie ein Stempel des Wesens Gottes. Er ist derjenige, der uns die Erlösung gebracht hat, der Erlöser. Und es gibt keinen anderen Namen unter dem ganzen Universum als den Namen Jesus, durch den die Menschen gerettet und geheilt werden. Es gibt keinen anderen Namen. Und die Evangelien, ihr Lieben, diese vier Evangelien im Neuen Testament, die beschreiben das, wie Jesus war, was er getan hat, wie er es getan hat, um uns sozusagen ein Anschauungsbeispiel zu geben für das, was oder wer er ist. So wie er ihn zusammenfassend in Hebräer 1, 1 bis 4 dargestellt wird. Und da nehme ich jetzt einfach zwei Begebenheiten heraus, die ein Beispiel sind, nämlich von vielen anderen Beispielen, wie Jesus gewirkt hat. Zwei Heilungen, jede ein bisschen anders. Um uns auch deutlich zu machen, ja, Jesus ist nicht nur der, sondern er verhält sich auch so. Er tut das auch. Und er tut es bis heute und hier und jetzt. Und wir wollen glauben, dass er auch heute so handelt, so wie er sich uns offenbart hat und gezeigt hat. Lasst uns mit glaubendem Herzen hören, was dieser Text des Matthäus-Evangeliums hier sagt. Das Erste, es kommen zwei Blinde. Zwei Blinde, die Jesus nachlaufen. Sie werden sicherlich geführt werden, weil sie ja nicht gesehen haben. Aber es heißt, dass sie ihm nachfolgten und nachliefen und dass sie ihm sozusagen hinterher schrien. Das sagt etwas aus. Da ist Leidenschaft, da ist sozusagen die ganze Hoffnung. Sie setzen alles auf eine Karte und sie schreien: Erbarme dich unser, erbarme dich unser Sohn Davids. Und an diesem Schrei allein sind zwei Dinge schon auffällig. Das erste ist, sie schreien: Erbarme dich. Sie schreien nicht: Heile uns. Die Heilung ist sozusagen das, was auf sich bezogen ist. Und das Erbarmen, das spricht Jesus an. Das ist eine sehr wichtige Sache hier. Wenn sie schreien: Erbarme dich, das heißt, also, dann sprechen sie etwas an in Jesus. Denn das, worauf sie ihre ganze Hoffnung gründen, ist Jesus und sein Erbarmen, nicht das, was in ihnen ist. Sondern sie setzen ihr ganzes Vertrauen auf ihn und sagen: Erbarme dich. Und das Zweite ist, sie sagen: Sohn Davids. Sohn Davids ist sozusagen der Begriff für Messias. Du bist der Messias. Deswegen schreien wir zu dir. Du bist nicht irgendein Mensch, sondern du bist der Messias, du bist der Sohn Gottes. Du bist derjenige, auf den wir unser ganzes Vertrauen setzen, weil wir dich als den Messias sehen. Schreien wir zu dir: Herr, erbarme dich, du Sohn Davids. Es war eine übernatürliche Erkenntnis. Eine übernatürliche Erkenntnis, das wussten sie nicht aus sich selber. So wie Petrus auch ein Bekenntnis zu Jesus ablegte und Jesus sagte: Das weißt du nicht aus dir selber, das hat dir der Heilige Geist gesagt. Und so war es auch offenbar bei den Blinden. Sie haben Sohn Davids geschrien, also Messias. Erbarme dich. Wir kommen noch einmal auf das zurück. Das sind zwei wichtige Dinge, die in dieser Geschichte von Bedeutung sind. Und nun beginnt etwas Interessantes. Jesus, also sie kommen, Jesus heißt es, ging in sein Haus. Er war, nachdem er 30 Jahre ungefähr in Nazareth gewohnt hat, ist er dann von zu Hause weg und hat begonnen mit seinem eigentlichen Dienst und mit seinem eigentlichen Werk, wozu er in diese Welt gesandt wurde. Und da ging er von Nazareth, das ist im Hochland von Galiläa, ging er zunächst einmal durch Galiläa herum im Norden des Landes Israel und hauptsächlich im Umfeld des Sees Genezareth. Und dort gab es einen wichtigen Ort, der hieß Kapernaum, und dort hat er sich niedergelassen. Also solange er dort im Norden war, war er in Kapernaum und da hatte er ein Haus. Und zwar nicht sein Haus, aber dort wohnte er. Man kann annehmen, dass es möglicherweise das Haus des Petrus war, wo die sozusagen auch die Schwiegermutter des Petrus gewohnt hat, die er dann auch geheilt hat. Auf jeden Fall, dort war er zu Hause. Und er ging in sein Haus und sie folgten ihm ins Haus hinein. Also sie haben nicht nachgelassen, nicht aufgegeben, haben sich nicht gescheut, sogar ins Haus hineinzugehen und haben nun angefangen und haben sich vor Jesus hingestellt. Sie stellten sich vor ihn hin, heißt es. Und Jesus stellt ihnen eine Frage: Glaubt ihr, dass ich das kann? Nämlich heilen. Das war ja sozusagen ihr großer Wunsch, dass sie geheilt werden. Glaubt ihr, dass ich das kann? Ihr Lieben, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Wir merken, dass wir, wenn wir die Geschichten, also die Berichte über die Heilungen Jesu lesen, dass wir manchmal, stellt Jesus diese Frage und manchmal nicht. An gewissen Stellen wird das berichtet und an gewissen Stellen kommt das der Glaube sozusagen ausgedrückt jetzt gar nicht vor. Aber an einigen Stellen schon, und das bedeutet etwas ganz Entscheidendes im Zusammenhang mit göttlicher Heilung. Also wenn Gott heilt, wenn Jesus heilt, auch heute. Jesus sucht immer Glaube. Jesus sucht immer Glaube. Und das müssen wir versuchen, ein bisschen zu verstehen, was damit gemeint ist. Weil auch darüber gibt es ja dann auch verschiedene Überlegungen und auch Theorien und wie auch immer. Aber lasst mich versuchen, das ein bisschen deutlich zu machen, was damit gemeint sein könnte. Die Frage, die Jesus hier stellt, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Dahinter steckt eine andere Frage. Nämlich, wen seht ihr eigentlich in mir? Das ist jetzt sozusagen der Hintergrund. Glaubt ihr, dass ich es tun kann? Das kann ja nur dann sein, wenn ihr in mir jemanden bestimmten seht, der fähig ist, das zu tun. Das heißt, Jesus ist interessiert beim Glauben an einer Haltung unseres Lebens auf Jesus hin. Das hat etwas mit Beziehung zu tun. Versteht ihr? Heilung ist nicht etwas Mechanisches, sondern das geschieht innerhalb einer Beziehung. Was glaubt ihr, wer ich bin? Und daran sozusagen, daran ist Jesus interessiert, dass wir, wenn wir zu ihm kommen, mit unserer Bitte um Heilung, dass wir erkennen, wer er ist. Es ist sehr interessant, weil, versteht ihr, wir dürfen auch als Christen Heilung nicht zu etwas Mechanischem machen. Wir beten und das ist wie ein Getränkeautomat. Wir drücken auf einen bestimmten Knopf und dann kommt sozusagen das heraus, was wir uns gewünscht haben. Da ist aber der Automat nicht wichtig, hauptsächlich, dass wir den richtigen Knopf drücken und dass das richtige Dings herauskommt. Es ist nicht wie bei einem Geschäft, wo wir hineingehen und eine Ware dann kaufen und dann wieder herausgehen und sozusagen eingekauft haben. Es geht um Beziehung. Es geht um eine Haltung Jesus gegenüber. Es geht um dieser Glaube ist das tiefe Vertrauen der beiden Blinden, und das heißt auch für uns das tiefe Vertrauen, dass Jesus der Herr über jede Krankheit und jedes Gebrechen ist und er der Sieger ist. Das sucht Jesus. Den Glauben, das heißt das Vertrauen darin, dass er der ist, als den er sich offenbart hat vor 2000 Jahren. Also er sucht unser Vertrauen. Glaubst du, dass ich der bin, der vom Himmel gekommen ist, der gestorben ist für eure Sünden und für eure Krankheiten? Das sucht Jesus. Und ihr Lieben, wenn das mit Glaube an dieser Stelle gemeint ist, auf die Person Jesu bezogen, wer er ist, dann ist die Frage nach dem Maß meines Glaubens nicht mehr die entscheidende. Versteht ihr? Weil wir oft in dieser Situation sind, wenn wir zu Jesus kommen und sagen, bitte heil mich. Dass wir dann immer wieder denken, ja, hoffentlich habe ich genug Glaube. Und wir fangen immer an, in uns hineinzuschauen und zu versuchen herauszufinden, sozusagen, habe ich genug Glaube, der genügt, der groß genug ist, damit Jesus heilen kann. Das heißt, wir machen es von dem Maß unseres Glaubens abhängig, ob Jesus in der Lage ist oder willens ist, uns zu heilen. Das heißt, wir schauen auf uns selber. Das ist so, wie wenn man, darf ich mal so sagen, ein Glaubensthermometer anlegt an sich. Ist er groß genug? Ist er ausreichend genug? Ist er tief genug, unser Glaube? Und davon sozusagen erwarten wir, wenn wir glauben, er ist groß, dann haben wir mehr Chancen, dass Gott uns heilt, als wenn er sehr, sehr tief ist. Aber ihr Lieben, wenn wir ganz ehrlich zueinander sind und vor uns selber sind, dann ist es doch so. Wenn ich versuche, meinen Glauben, ich sage es einmal so ganz einfach, zu messen, ob er groß genug ist, damit Jesus mich heilen kann, dann komme ich am Ende immer zu dem Urteil, es reicht nicht. Könnte jemand von euch sagen, wenn er in seinen Glauben hineinschaut, in sich, worauf auch immer, auf ein Gefühl oder irgendetwas, wo man sagt, ich habe genug Glaube. Also Jesus, jetzt ist es kein Problem. Jetzt kannst du mich heilen. Ihr Lieben, ich weiß auch nicht, dass irgendjemand, ich kenne keine Geschichte im Neuen Testament, wo ein Kranker zu Jesus gekommen ist und gesagt, Herr, ich habe genug Glaube. Ich bin voller Glaube, du kannst mich jetzt heilen. Ganz im Gegenteil, so kamen die Kranken nie zu Jesus. Das heißt, es geht da nicht um ein Maß. Deswegen sagt ja auch Jesus einmal, wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn. Da redet er von Größe, aber da redet er von so etwas Kleinem. Um die Frage nach der Größe des Glaubens, nach dem Maß des Glaubens auf eine andere Ebene zu bringen. Er sagt, es geht gar nicht um das Maß. Wenn du schon ein bisschen Glauben hast, sozusagen, würde es genügen. Es geht nicht um das Maß, wie hoch das ist. Sondern es geht um das Vertrauen in darin, wer ich bin. Ihr Lieben, und das ist jetzt entscheidend. Glaube hat zutiefst etwas zu tun mit Erkenntnis. Da liegt der Schwerpunkt. Wir schauen beim Glauben immer in uns selber. Ist da genug drinnen? Ja? Oder bin ich heilig genug? Oder was auch immer. Man schaut immer hinein. Also der Glaube schaut hinaus. Der biblische Glaube schaut auf Jesus. Und schaut darauf, wie groß ist er, nicht wie groß ist mein Glaube. Das ist ein ganz unterschiedlicher Blickwinkel. Und das ist etwas, was wir sozusagen lernen müssen, mehr und mehr, wenn es um Glaube, das Vertrauen geht, dass Jesus heilt, dass wir auf ihn schauen und schauen, wie groß ist er eigentlich, wie groß ist seine Majestät, wer ist er? Dass wir erkennen, er ist wirklich der Herr über alle Krankheit und der Sieger über Tod und Sünde. Er ist wirklich der Sohn Gottes. Und er offenbart in seinem Wesen das Wesen Gottes. Und das ist voller Erbarmen, voller Liebe, voller Mitleid. Und in ihm steckt alle Kraft des Himmels und der Erde. Glaube hängt an der Erkenntnis, wer er ist, dass wir ihn, und jetzt ist wichtig, nicht nur erkennen, sondern auch anerkennen. Dass wir sagen, ja Herr, ich weiß nicht nur ganz allgemein, dass du so einer bist, dass du der bist, sondern ich glaube, dass du es auch für mich bist. Das gilt auch für mich und für meine Situation. Und ich nehme das in Anspruch, ich entscheide mich für Glaube. Deswegen ist Glaube eine Entscheidung und nicht ein Gefühl. Und die Entscheidung hängt davon ab, wenn ich in Jesus sehe. Und ich denke, ihr Lieben, je mehr wir wachsen, in der Erkenntnis, wer Jesus ist und das Anerkennen für unser eigenes Leben, dass er nicht nur allgemein der Herr über Krankheit ist, sondern auch der Herr über meine Krankheit ist. Er ist der Herr, auch über meine Krankheit. Umso mehr wird Glaube in uns wachsen. Der Glaube bezieht sich sozusagen immer auf ihn. Und ihr Lieben, die Antwort, die die Blinden auf Jesus geben, ist ganz knapp und einfach. Jesus hat gefragt, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Also, wen seht ihr eigentlich in mir, ihr zwei? Und sie sagen, ja, Herr. In dem Wort Herr liegt die ganze Antwort. Sie sagen, Herr, nicht Meister, ein Rabbiner, sondern Herr ist ein Ausdruck für Gott. Ja, du bist Gott, du bist Gottes Sohn. Und weil wir dich erkannt haben als Gottes Sohn und Messias, glauben wir dir. Das ist die Haltung, mit der sie kommen. In der Bibel ist es meistens alles sehr, sehr kurz. Aber das steckt dahinter. Und deswegen heißt es dann, und er rührte ihre Augen an. Er spricht nicht einmal etwas. Er gibt keinen Befehl. Er sagt nicht, sei geheilt. Er rührt einfach ihre Augen an. Und sie können sehen. Und sie können sehen. Was für ein Wunder. Ihr Lieben, es ist dieser Glaube, nach dem Jesus sucht. Das ist es, was er haben möchte. Nicht ein bestimmtes Gefühlsmaß von irgendetwas da drinnen, sondern die Größe der Erkenntnis, wer er ist, und anerkennen, dass er das wirklich auch für mich und für meine Situation ist. Dann reicht der Glaube nach hinaus, nicht hinein. Das ist nicht eine Innenschau, sondern eine Außenschau auf ihn. Auf ihn. Und darum, ihr Lieben, ist es so wichtig, dass Glaube hat immer etwas zu tun mit Sehen und Erkennen. Und es ist ganz interessant, ich glaube, es ist nicht zufällig hier, dass Jesus diese Frage nach dem Glauben gerade den Blinden stellt. Weil nämlich Glaube etwas zu tun hat mit Sehen. Um nämlich Glauben zu haben, muss Jesus die inneren Augen zuerst öffnen. Und das steht auch sicher als Botschaft hinter dieser Geschichte. Jesus ist derjenige, der auch die inneren Augen öffnet, damit wir erkennen, wer er ist. Und aus der Erkenntnis, wer er ist, kommt der Glaube, dass er das auch tut. Entsprechend dem, wer er ist und wie er sich ausgegeben hat. So wie Paulus zum Ausdruck bringt, in seinem Gebet für die Epheser, im Epheserbrief steht das drinnen, wo er zum Ausdruck bringt und sagt, dass er sozusagen bittet darum, dass der Heilige Geist den Ephesern ihre Augen, ihre inneren Augen, er sagt, die Augen des Herzens öffnet, damit sie erkennen, damit sie wissen, die Größe seiner Herrlichkeit, die überschwängliche Kraft des Reichtums Gottes in Jesus. Das ist es, was Jesus sucht. Dass wir in ihm die ganze Fülle der Gottheit sehen. Dass wir in ihm die überschwängliche Kraft sehen, die sogar Tote auferweckt. Dass wir den Reichtum seiner Herrlichkeit sehen, der sich darin zeigt, was er für uns getan hat. Und ihr Lieben, es heißt einfach nur, und ihre Augen öffneten sich. Ihr Lieben, das ist der Glaube, den Jesus sucht. Und in diesem Sinne sagt er, euch geschehe nach eurem Glauben. Euch geschehe danach, dass ihr wisst und glaubt und vertraut, dass ich der Herr bin über jede Krankheit. Ihr habt ein Bekenntnis, eine Haltung ausgesprochen, mir gegenüber, dass ich der Herr bin. Das ist der Glaube, den Jesus ehrt. Euch geschehe nach diesem Glauben, nicht an einem bestimmten Maß von Gefühlen, die wir haben. Die beiden, diesen einen Aspekt, dass sie jetzt, dass Jesus sagt, sie sollen nichts weiter sagen, das hat mit der Erkenntnis des Messias zu tun, für diese Zeit, bevor er gekreuzigt wurde. Das lasse ich jetzt aus, ich gehe gleich zu dem nächsten. Das ist der Stumme. Die Blinden, die sehend werden, verlassen das Haus, sie kommen blind hinein und gehen sehend hinaus. Ist das nicht toll? Jetzt kommt ein Stummer. Der kommt auch ins Haus, sie bringen ihn zu Jesus. Und Jesus erkennt bei dem Stummen nun, dass die Stummheit dieses Menschen verursacht wurde durch einen Dämon. Sehr interessant. Bei den Blinden merken wir nichts von Dämonen. Wir dürfen nicht immer alles über einen Kamm scheren, versteht ihr? Sehr wichtig. Hier sagt er, wird sehr deutlich, dass er aus seinem Erkennen heraus versteht, dass diese Stummheit etwas mit einem stummen Geist, also mit einem Dämon zu tun hat. Also, dass die Krankheit hier verursacht wurde von einer dämonischen Macht. Und deswegen heilt er hier anders. Er rührt nicht die Lippen an oder sonst etwas, sondern er treibt den Dämon aus, der die Ursache ist für diese Krankheit. Und der Mund geht auf und sie können reden. Hier ist es eine Dämonenaustreibung, die Heilung bewirkt. Ihr Lieben, was dabei wichtig ist, sind zwei Dinge. Lasst mich das nur kurz sagen. Das eine ist, es gibt Krankheiten, offenbar, so wie Jesus uns das lehrt, die mit dämonischen Mächten zu tun haben, in dem Sinne, dass sie die Verursacher sind. Es kann also hinter einer Krankheit tatsächlich ein dämonischer Fluch liegen oder sonst etwas, wo Dämonen direkt etwas beeinflussen. Aber längst nicht bei allem. Nicht jeder Schnupfen und jedes Rückenleiden und jede sonstige Krankheit hat gleich einen Dämon zur Ursache. Das wäre fatal, wenn wir so denken würden. Ihr Lieben, es ist wichtig, deswegen braucht es diesen Geist der Unterscheidung, den Jesus hatte. Und aber eines kann man neutestamentlich sagen, nämlich, dass der Satan, der Teufel, Krankheiten des Menschen immer benutzt. Wir müssen einen Unterschied machen zwischen benutzen und verursachen. Da kann man sehr leicht bei dem einen Seite oder anderen Seite des Pferdes runterfallen. Der Satan benutzt Krankheit, weil das ist etwas, was letztlich geboren ist aus der Gefallenheit der Schöpfung. Aus der Tatsache, dass wir überhaupt sündige Wesen sind, deswegen können wir auch krank werden. Aber nicht hinter jeder Krankheit steht der Teufel als Verursacher, aber er benutzt es. Und das merken auch wir, wie wir durch Krankheiten unterdrückt werden. Wie wir durch Krankheiten schwermütig werden. Wie wir durch Krankheiten sozusagen in Hoffnungslosigkeit geraten. Wie wir depressiv werden. Wie wir gebunden werden. Das macht der Feind. Aber nicht jede Krankheit verursacht er. Versteht ihr? Er benutzt die Krankheit. Und so kann zum Beispiel in Apostelgeschichte 10, Vers 38, sagt dann einmal der Apostel Paulus, wie er über Jesus erzählt, er sagte, und er heilte alle, die von dem Teufel unterdrückt werden. Das heißt nicht, dass manche übersetzen das dann eben so oder interpretieren es so, dass eigentlich jede Krankheit vom Teufel ist. Nein, er benutzt sie, um zu unterdrücken. Das Wort heißt unterdrücken. Und das merken wir. Ihr Lieben, die Krankheit, wo immer sie in unserem Leben, hat immer die Tendenz, uns runterzudrücken. Und da spielt der Feind eine Rolle. Das ist ein wunderbares Spielfeld für den Satan, wo er uns bindet, wo er uns knebelt, wo er sogar ein Gefängnis draus macht, wo er uns Lüge einreden kann und alles Mögliche. Das benutzt er. Aber Jesus ist auch der Sieger über den Feind und auch über seine Maßnahmen zu unterdrücken und zu knebeln. Und so, ihr Lieben, erleben diese Leute nun hier in dem Hause von Jesus, wo er gewohnt hat, sie erleben Erstaunliches über Jesus. Zwei Blinde kommen herein und sie gehen sehend heraus. Ein Stummer wird gebracht und er kann reden. Und geht so wieder nach Hause. Und so weiter. Und wenn man das Matthäus-Evangelium liest, Kapitel 8 und Kapitel 9, das war das Ende von Kapitel 9, sind lauter Berichte, ich glaube 10 oder 8 Berichte über Heilungen. So ist Jesus. Und das heißt auch dann, am Ende, nachdem er diesen Stummen hier geheilt hat, dass die Menschen, die dabei waren und das gesehen haben, voller Erstaunen gesagt haben, niemals haben wir so etwas in Israel jemals gesehen. Es gab noch niemanden, der in einer solchen Kraft und göttlichen Autorität gehandelt hat, wie in diesem Jesus. Und ihr Lieben, dann die nächsten beiden Verse sind wie eine Zusammenfassung. Der Kapitel davor, wo er sozusagen dann zum Ausdruck bringt, wie, also 35 und 36 wäre das dann, ja, wo noch einmal zusammengefasst wird, was für Jesus ganz wichtig war, wer Jesus ist. Und es heißt hier, Jesus zog durch ganz Galiläa, durch Israel, durch viele Orte, dieser Jesus. Was tat er? Er lehrte, er predigte, er heilte. Er lehrte, er predigte, er heilte. Er lehrte, er ging in die Synagogen. Und dort hat er den Menschen die Augen geöffnet aus den alten Schriften, aus dem Alten Testament. Da hat er, wie wir sie auch wissen aus einigen Erzählungen, da hat er vorgelesen oft aus den Schriftrollen und hat dann darüber gesprochen und ausgelegt. Und so hat er auch in der Synagoge in Kapernaum damals gesprochen und hat diese Jesaja-Rolle bekommen. Der Geist Gottes ruht auf mir, sagt der Prophet, ja. Und er ist gesandt und ich bin gesandt, den Armen das Evangelium zu verkündigen und so weiter und so weiter. Und dann macht Jesus diese Rolle zu und sagt, heute vor euren Augen ist dieses Wort erfüllt. Ich bin derjenige, von dem die Propheten des Alten Testamentes gesprochen haben. Er lehrt, er öffnet die Augen. Und dann heißt es, er predigte. Predigen, und zwar sehr interessant, er predigte das Evangelium vom Reich. Das ist immer wichtig. Jesus predigt das Evangelium, die gute Botschaft ist, dass er gekommen ist, um ein Königreich sozusagen auf dieser Erde aufzurichten. Ein ewiges Königreich. Und in diesem Königreich ist er der König und er der Herr. Und wer zu diesem Königreich gehören will, der muss seine Knie beugen vor diesem König und ihn anerkennen. Und darin liegt Heil und Heilung. Der wird gerettet. Der darf auch erleben, wie er geheilt wird. Und so weiter und so weiter. Ihr Lieben, das sind die drei Dinge, die über Jesus immer gesagt wurden, in denen er gezeigt hat, wer er ist. Im Predigen, im Lehren und im Heilen, also auch Dämonen austreiben, in seinen Werken. Also sein Werk wird hier zusammenfassend geschrieben. Und der letzte Vers, Vers 36, ist für mich der Höhepunkt. Da spricht nämlich dieser Vers an die Motivation, aus der Jesus heraus handelt. Und als er die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt. Ihr Lieben, dieses Wort innerlich bewegt überliest man schnell, aber Bibelkenner wissen, dass das ein äußerst starker Begriff ist im Griechischen, der verwendet wird. Es heißt nämlich, es drehte sich in ihm sein Herz um. Oder noch deutlicher, es drehten sich in ihm die Eingeweide um. Voller Erbarmen. Es dreht sich ihm nicht der Magen um, ja? Das ist ein anderes Sprichwort, ja? Das heißt, dass man ärgerlich ist. Aber was hier gemeint ist, es dreht sich ihm das Herz um. Seine Haltung als Gottes Sohn, und damit vertritt er ja den einen lebendigen Gott, den Vater. Seine Haltung zu den Menschen war Erbarmen. Alles, was man über Jesus in einem Satz zusammen oder in einem Wort zusammenfassen kann, ist Erbarmen. Barmherzigkeit. Gnade. Das ist Jesus, so ist Gott. So hat er uns offenbart. Sein Erbarmen ist so groß. Und es ist wunderschön, hier zu sehen, wie es heißt, als er die Volksmenge sah. Also immer wenn ich diese Stelle lese, geht's mir durch und durch. Weil sie sagt mir, unser Gott ist ein Gott, der sieht. Er sieht ganz genau auf jeden Einzelnen von uns und wie es ihm geht. Und er geht an keinem vorüber. Ihr Lieben, das ist unfassbar. Das Botschaft des Evangeliums. Er sieht genau, in welcher Situation sich jeder von uns befindet. Er sieht unsere Not, er sieht unseren Schmerz, er sieht unsere Orientierungslosigkeit und er sieht unsere Krankheit, unsere Bedürfnisse, unseren Schrei, was immer in unserem Herzen einschreit. Er sieht es. Er weiß es und er geht daran nicht vorbei, sondern wenn er auf uns schaut, und auf das, was in unserem Herzen ist, in unserem Leben ist, dann drehte sich ihm sein Herz im Leibe um. Das heißt, Er ist voller Erbarmen. Er sieht nicht nur und sagt, ach, das ist deren Problem, geht mich nichts an. Sondern er geht auf das ein, was unser Problem ist. Ihr Lieben, was für einen Gott haben wir? Und selbst als Christen, die schon 20, 30 Jahre Christen sind, ist das immer noch eine neue Botschaft, die wir jeden Tag hören müssen, weil wir immer noch so viele Klagelieder auf unserem Herzen haben. So als Gott nicht sehen würde, wie es uns geht. Als er nicht sich mit Erbarmen uns zuwenden möchte. Ihr Lieben, diese Botschaft ist von größter Bedeutung, dass Jesus derjenige ist, der voller Erbarmen sich uns zuwendet. Ganz egal, was wir so erleben. Versteht ihr? Diese Botschaft, das ist Glaube, dass wir uns an diese Botschaft, er ist derjenige, der sich unserer erbarmt, egal wie viel oder wie wenig wir das erlebt haben in der Vergangenheit. Es stimmt trotzdem, das ist Glaube. Ich schaue auf ihn, nicht auf mich und auf wie es mir gerade geht und wie schlecht es mir vielleicht geht. Und ich denke, ja, wo ist er denn? Das ist Unglaube. Glaube ist, ich schaue auf ihn. Und ich sage, Herr, auch wenn es mir so und so geht, du weißt es. Du weißt es. Und du schaust nicht nur einfach uninteressiert auf mich herab, sondern du schaust voller Erbarmen auf mich. Ihr Lieben, auch wenn ich krank bin und Schmerzen habe, trotzdem schaut er in Erbarmen und deswegen darf ich mich auch in ihn wenden. Und er wird in seinem Erbarmen reagieren. Es ist sein Erbarmen, das die Reaktion hervorruft. Und das ist das, was Jesus sucht. Unabhängig von unseren Umständen. Unabhängig von dem, wie schlecht es uns geht oder nicht, dass wir auf ihn schauen und ihn preisen für das, was er ist. Als den er sich offenbart hat und er wird nicht tatenlos an uns vorübergehen. Er wird nicht tatenlos an uns vorübergehen. Das ist die Botschaft, die hier in diesem Text steht. Er sah auf diese Menge und er sah auf tief hinein in die Herzen, nicht nur oberflächlich. Er sah, dass sie verschmachtet waren, dass sie verdurstet waren, dass sie zerschlagen waren, so wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er sieht tief in das Herz hinein. Er sieht mehr als nur den äußerlichen Kummer, den wir haben, auch den innerlichen. Und das hat etwas zu tun mit unserer Sündhaftigkeit, mit unserer Sünde, die uns drückt, mit dem Gebundensein, mit unserer Orientierungslosigkeit manchmal und. Er sieht tief hinein und er erbarmt sich. Er erbarmt sich immer, wenn wir nur auf ihn schauen und ihm glauben. Egal, wie sich das heute, gestern, morgen auswirkt. Dieser Glaube, den sucht Jesus. Und ihr Lieben, damit dieser Jesus, so wie er ist, wirklich in diese Welt hineinkommen will, soll. Deswegen hat er seine Jünger, und das ist dann die nächsten Verse, die wir jetzt nicht mehr lesen, steht das so deutlich drinnen, dass er sozusagen ausgesprochen hat, so bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeit in die Ernte sende. Also Jesus sagt, es braucht jetzt Jünger, die in meinem Namen in die ganze Welt gehen und das ist Evangelium des Erbarmens Gottes predigen, lehren und heilen. In meinem Namen. Deswegen hat er die Jünger dann ausgesandt. Kapitel 10, Anfang wird dann berichtet. Und er sandte sie aus, immer zwei und zwei. Und er gab ihnen Vollmacht. Er sagte, predigt das Evangelium vom Reich Gottes. Und er gab ihnen Vollmacht über Krankheit. Das wollen wir heute tun. Er hat auch uns gegeben. Er zeigt, wer er ist. Er fordert uns heraus zum Glauben, dass wir auf ihn schauen und dass wir in seinem Namen Hände auf Kranke legen, damit sie gesund werden. Amen. Herr Jesus, wir wollen von ganzem Herzen glauben. Gemäß der Erkenntnis, die du uns gegeben hast, wer du bist. Und darum bitte ich dich jetzt, dass du dich unserer erbarmst. So wie du dich dieser beiden Blinden erbarmt hast und dem Stummen erbarmt hast und sie geheilt hast. Herr, wir vertrauen dir, dass du der Sohn Gottes bist. Dass du derjenige bist, der Erlösung gewirkt hat am Kreuz. Du hast ein Erbarmen gezeigt. in einer unübertreffbaren Weise. Du hast sogar den Himmel verlassen, hast deine Göttlichkeit abgelegt, um uns Mensch zu werden, bist sogar ans Kreuz gegangen. Aus Erbarmen. Das Kreuz ist das sichtbarste Zeichen deines Erbarmens. Damit unsere Sünden vergeben sind. Damit unsere Gebrechen geheilt werden. Damit alles das, was in unserem Leben zerbrochen ist, wieder ganz wird. Und so danken wir dir, Herr, dass wir jetzt auch mit diesem Vertrauen zu dir kommen dürfen. Und jetzt bitte ich dich, Herr, dass du in uns Glauben wächst. Wir wollen jetzt auf dich schauen und von dir Großes erwarten. Amen.